Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt kommt Erlend Loes Naiv, super. Gelesen von Andreas Fröhlich.
Paul. Immer noch auf dem Weg zum Volvo-Händler komme ich an der Universität vorbei. Ich setze mich auf eine Bank und schaue mir all diese Studenten an. Sie wuseln an mir vorbei. Meine Tage sind eindeutig ruhiger geworden. Aber ich fühle mich absolut nicht berechtigt, über die Studenten zu spotten. Wenn ich mal mehr Zeit habe als jetzt, schaue ich kurz in der Hauptverwaltung rein und schlage vor, dass alle, die sich künftig zum Vorbereitungssemester anmelden, zusammen mit der Lektüreliste ein Hämmerbrett ausgehändigt bekommen. Ein Vertrag zwischen Brio und der Uni dürfte für beide Seiten Vorteile bringen. Für Brio wäre es eine wertvolle Werbung und die Uni bekäme Studenten mit Bodenhaftung und einen Blick für die Zusammenhänge. Auf längere Sicht wäre das von Nutzen für die ganze Nation. Ich gehe hinein und setze mich in einen Raum voller Computer, die hier zur freien Benutzung der Studenten stehen. Mein Passwort, Wasser, funktioniert noch und ich komme ins Internet. Ich halte das Internet für überschätzt. Zum größten Teil besteht es aus Informationen, auf die ich bestens verzichten kann. Ich glaube, vielen anderen geht es mehr oder weniger genauso wie mir. Sie wissen unglaublich viel, wissen aber nicht, was sie damit anfangen sollen. Und den Unterschied zwischen Gut und Böse können Sie auch nicht klar erkennen. Ich habe im Internet erschreckende Mengen unbrauchbarer Informationen gefunden. Zum Beispiel ging es mir wahrscheinlich etwas besser, bevor ich wusste, bei welchen Organisationen der Staat Norwegen Mitglied ist. Nicht viel besser, aber ein bisschen. Genug, dass es zählt. Kann jeder mal selbst versuchen. Norwegen ist Mitglied bei den folgenden Organisationen: AFDB, ASDB, Australia Group, BIS, CBSS, CCC, CE, CERN, COCOM, CSCE, EBRD, ECE, EFTA, ESA, FAO, GATT, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, IDA, IEA, IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LORX, MTCR, NACC, NAM, Klammer auf, passives Mitglied, Klammer zu, NATO, NC, NEA, NIP, NSG, OECD, PCA, UN, UNAVEM 2, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNICOM, UNMOGIP, UNOSOM, UNPROFOR, UNZO, UPO, WHO, WIPO, WMO, CC. Das kann einen fertig machen. Niemand soll versuchen, mir einzureden, dass es gut ist, diesen Krempel zu wissen, es sei denn für das Quiz bei der Weihnachtsfeier des Außenministeriums. Aber sonst doch nicht. Irgendwie stiehlt es mir meine Gedanken, wenn ich weiß, dass Norwegen Mitglied in der Australia Group ist. Die Informationen, die ich brauche, machen mir schon genug zu schaffen. Da muss ich mich nicht auch noch mit Überflüssigen belasten. Offenbar sind aber viele davon fasziniert, dass es diese Informationen nicht an dem Ort gibt, wo sie selber sind, sondern an einem anderen Ort. Einem Ort, der nicht hier ist, sondern überall und nirgends, immer zugleich. Und keiner kann dort sein, nicht körperlich. Ist schon ein bisschen spannend, sich das vorzustellen, einverstanden, aber endlos faszinierend ist es nicht. Ich freue mich schon darauf, dass die Leute irgendwann aufhören, das zu behaupten. Zwei gute Sachen hat das Netz aber an sich. Die erste, man kann überrascht werden, auf dieselbe Weise wie von einem Zeitungsartikel oder einer Ware in einem Geschäft. Und der Tag kriegt eine andere Wendung, weil man sich freut. Ich zum Beispiel habe mich gefreut, als ich mal an einen Psychologiestudenten geraten bin, der folgende Frage stellte. Was ist aus der Legostein-Perspektive Glück? Wie würden Sie Ihr Gefühl beim Spielen mit Legosteinen beschreiben? Gibt es Ihrer Meinung nach einen Unterschied zwischen diesem Glücksgefühl und einem Gefühl der Freude? Hilft Ihnen der Umgang mit Legosteinen, sowohl kurze Glücksmomente zu erreichen, als auch langfristiges Glück? Die zweite gute Sache ist, dass man leicht Kontakt zu Menschen auf der ganzen Welt aufnehmen kann. Deswegen bin ich heute hierher gekommen. Ich will versuchen, Kontakt zu Paul aufzunehmen. Ich will ihn etwas fragen. Heutzutage sind alle Professoren elektronisch erreichbar. Ich bin sicher, irgendwo dort draußen ist Paul. Jetzt gebe ich seinen Namen ein und seine E-Mail-Adresse wird auf dem Bildschirm erscheinen. Dauert nur ein paar Sekunden. Da ist er schon. Das hier schreibe ich. Professor Paul Davis, ich bin ein junger Mann und es geht mir im Moment nicht so gut. Ich habe einen guten und einen schlechten Freund und ich habe einen Bruder, der nicht so sympathisch ist wie ich. Eine Freundin habe ich nicht. Ich war einmal Student, habe aber das Studium aufgegeben. Meistens sitze ich nur in der Wohnung meines Bruders und denke nach und am Abend werfe ich einen Ball an eine Wand und fange ihn wieder auf. Ich habe ein Spielzeug, das aus einem Hammer und Plastikstäbchen besteht, die in einem Holzbrett stecken und ich schlage die Stäbchen hinein und drehe dann das Brett um und schlage sie wieder hinein. Manchmal lese ich in einem Buch, das Sie geschrieben haben. Es ist das über die Zeit. Ich denke nicht gerne über die Zeit nach, die vergeht, und Sie scheinen zu glauben, dass die Zeit gar nicht existiert, und das macht mich froh, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich Sie wirklich richtig verstehe. Sie schreiben auch, dass das Universum irgendwann zusammenbricht. Sie sagen so viele beängstigende Dinge. Ich fände es toll, wenn ich glauben könnte, dass alles einen Zusammenhang hat und dass am Ende alles gut wird. Im Moment glaube ich das überhaupt nicht. Ich würde Ihnen gerne 12 Fragen stellen und ich wäre Ihnen überaus dankbar, wenn Sie mir antworten würden. Hier sind meine Fragen. Erstens, gibt es Zeit? Zweitens, macht Ihnen die Größe des Universums Angst? Drittens, haben Sie manchmal das Gefühl, dass alles, was Sie tun, sinnlos ist, weil die Sonne in 5 Milliarden Jahren ausgebrannt sein wird? Viertens, werfen Sie gerne einen Ball gegen die Wand und fangen ihn dann wieder auf? Machen Sie das oft? Würden Sie es öfter tun, wenn Sie Zeit dazu hätten? Fünftens, wenn Einstein heute lebte, wäre er dann Ihr Freund? Sechstens, wie ist es möglich, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nebeneinander existieren? Siebtens, haben Sie manchmal den Wunsch, alles, was Sie wissen, nicht zu wissen, um frei und unbeschwert am Strand entlanglaufen zu können, ohne irgendetwas zu wissen? Achtens, glauben Sie, der Urknall war ein Zufall? Neuntens, ich habe nicht darum gebeten, geboren zu werden. Niemand hat das. Durch die Größe und Komplexität des Universums fühle ich mich so klein und bar jeder Verantwortung. Ich habe das Gefühl, das einzig Sinnvolle, das man tun kann, ist Folgendes: zu versuchen, sich das Leben schön zu machen. Verstehen Sie dieses Gefühl? Haben Sie es manchmal selber? Zehntens. Glauben Sie, dass das menschliche Gehirn fähig ist, eine unendliche Anzahl von Gedanken zu denken? Elftens. Haben Sie etwas gegen Fernsehwerbung, in der Essen als lebende Wesen dargestellt wird, zum Beispiel Kekse, die in einen Käse springen? Zwölftens. Müssen Sie manchmal lachen, weil die Zahlen, mit denen Sie umgehen, so riesig sind? Vielen Dank. Als ich fertig bin, klicke ich auf Senden und der Computer schickt meinen Brief geradewegs nach Australien. Wenn ich ein Professor wäre, der viel über die Zeit und das Universum weiß, würde ich allen, die sich an mich wenden, ausführlich antworten. Das sollten alle Professoren tun. Ich hoffe, Paul ist wie ich. Ich hoffe, er antwortet. Ich brauche Antworten. Bevor ich weiter radle, mache ich noch etwas ziemlich Freches. Ich schaue im Meteorologischen Institut vorbei und sage zur Sekretärin, ich sollte eine Rolle Faxpapier für Kim abholen. Sie kennt Kim gut genug, um keine unangenehmen Fragen zu stellen, sondern fragt nur, ob es ihm gut geht. Danke, ausgezeichnet, sage ich. Dann bekomme ich das Papier. So leicht geht das. Der Regen. Jetzt stehe ich beim Volvo-Händler. Ich war auf der Bank und habe fast 200.000 Kronen in der Tasche. Mehr als je zuvor. Der Verkäufer erkennt mich wieder. Ich sage, ich würde höchstwahrscheinlich den grünen Volvo kaufen, aber erst würde ich ihn gern noch einmal probefahren. Der Verkäufer sagt, ich kann probefahren, so viel ich will. Ich habe einen Hintergedanken. Ich fahre zu dem Geschäft, wo Börre und ich Eis gekauft haben. Jessicas Zettel hängt immer noch da und ich schreibe mir die Telefonnummer auf. Danach fahre ich zum Volvo-Händler zurück und sage, der Wagen erfüllt alle meine Anforderungen und ich will ihn kaufen. Der Verkäufer fängt an, mit Vordrucken zu hantieren und fragt, ob ich die Finanzierung geklärt habe. Er will eine Zahlungsgarantie von meiner Bank und so weiter. Ich sage, Ich möchte gern bar bezahlen und ziehe die 1000er aus der Tasche. Dem Verkäufer ist das äußerst recht. Er bittet mich in ein Hinterzimmer und wir füllen ein paar andere Vordrucke aus. Ich erkundige mich nach den Zulassungsformalitäten, weil mein Bruder gern möchte, dass die erledigt sind, wenn er kommt. Und der Verkäufer ruft einen Kumpel bei der Zulassungsstelle an. Sie plaudern ein bisschen und es zeigt sich, dass der Wagen gleich heute zugelassen werden kann. Vetternwirtschaft. Ich mache eine Bemerkung darüber, dass der Verkäufer so erfreut wirkt und frage, ob es daran liegt, dass ich bar zahle. Er sagt, ja, erst bei Barzahlung kann man es doch wirklich kaufen nennen, meint er. Er findet, die ganzen Karten- und Ratenzahlungsdinger haben einen dem ursprünglichen Kauferlebnis völlig entfremdet. Geld auf die Hand, das ist wahres Kaufen. Ich teile seine Meinung nicht, aber ich freue mich, dass er sich freut. Er sagt, ich kann mit provisorischen Nummernschildern zur Zulassungsstelle fahren. Da wartet dann sein Kumpel auf mich und alles geht in Ordnung. Bevor wir voneinander scheiden, frage ich, ob er weiß, in welcher Wüste die letzte Volvo-Werbung aufgenommen wurde. Er weiß es nicht. Vielleicht in der Sahara? Jetzt steht der Volvo unten auf der Straße vor dem Haus. Ich habe meinem Bruder einen Prospekt zu dem Wagen gefaxt und die Quittung vom Kauf. Jetzt ist mein Bruder Autobesitzer. Ich sitze inzwischen da und schaue mir Jessicas Telefonnummer an. 22 47 45 64. Das ist auch Lises Nummer. Ich will Lisa anrufen und fragen, ob sie Lust hat, mich zu treffen. Ich schwitze. Aber ich fühle, dass ich anrufen muss. Ich muss etwas unternehmen. Die Zeit ist reif, dass ich etwas unternehme. Ich kann ja nicht ewig drin sitzen und hämmern. Schon seltsam mit den Mädchen. Man kommt nicht um sie herum. Sie sind so hübsch. Außerdem sind sie überall. Sie tun immer so, als ob nichts wäre. Ich mag ihre Stimmen. Und ich mag es, wenn sie lachen und lächeln. Und wenn sie gehen. Es ist mir auch ein bisschen unheimlich. Manchmal denke ich, sie wissen etwas, das ich nicht weiß. Aber sie sind hübsch. Und schwierig zu begreifen. Ich werde nie verstehen, wieso ausgerechnet die nettesten Mädchen die scheußlichsten Typen attraktiv finden. Meine einzige Chance ist, nicht so zu tun, als ob. Als ich jünger war, ging es in sämtlichen Fernseh- und Radiosendungen für Jugendliche darum, dass jeder er selbst sein soll, dass man sich das trauen soll. In manchen auch darum, dass man einen Ort braucht, wo man zu Hause ist. Aber in allen anderen Sendungen ging es darum, dass jeder er selbst sein soll. Erst jetzt bekomme ich langsam eine Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Ob Lisa auch eine Ahnung davon hat, weiß ich nicht. Der Versuch lohnt sich jedenfalls. Natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass Lisa einen Freund hat. Warum sollte sie nicht? Schließlich ist sie sowohl hübsch als auch sympathisch. Außerdem wird sie Fotografin. Sie hat ganz sicher einen Freund. Jetzt rufe ich trotzdem an. Der Vater nimmt ab. Ich sage, wer ich bin und bedanke mich für den netten Nachmittag neulich. Er fragt, wie es mit dem Volvo geht. Ich sage, ich würde gern mit Lise reden. Er sagt, dass Lise nicht bei ihnen wohnt. Sie war an dem Tag, als Börre und ich dort waren, nur zu Besuch. Lise wohnt in der Stadt und sie hat Telefon. Ich schreibe die Nummer auf. 226057. Die letzten beiden Zahlen muss der Vater wiederholen. 31. Ich drehe eine Runde im Zimmer. Atme tief durch. Wirklich die Hölle. Ich hämmere ein bisschen, bevor ich wähle. Es klingelt ein paar Mal. Dann nimmt sie ab. Jetzt rede ich mit Lise. Nachdem wir miteinander geredet haben, liege ich auf dem Sofa und lächle. Es ist genauso, als hätte es eben aufgehört zu regnen. Es regnet und regnet endlos und irgendwann hört es auf. Alles duftet intensiv und das Laub an den Bäumen hat alle möglichen Grünschattierungen. Es ist sowas von komisch mit den Mädchen. Erst sind sie nicht da und alles ist etwas anstrengend, aber dann sind sie da und alles wird etwas leichter. Es geht unglaublich schnell. Nur ein paar Sekunden und alles wird leichter. In einer Stunde treffe ich Lise. Ich bin ziemlich nervös. Jetzt dusche ich erstmal. Kuss. Ein neuer Tag. Jetzt wache ich auf. Ich habe lange geschlafen. Lise hat keinen Freund. Ich trinke ein Glas Wasser, während ich daran denke. Sie hat sich gefreut, dass ich sie angerufen habe. Wir sind in eine Kneipe gegangen. Erst haben wir Cola getrunken, dann Bier. Und wir haben über vieles geredet. Ich habe gesagt, dass Lisa ein bisschen der Elenis ähnlich sieht, die mit ihrem roten Pullover auf dem Beifahrersitz sitzt. Aber Lisa ist noch hübscher, habe ich gesagt. Das hat sie gern gehört. Sie wollte gern der Elenis ähnlich sehen, aber noch lieber wollte sie sogar hübscher sein. Das Kompliment hat voll ins Schwarze getroffen. Lisa hat eine gute Stimme. Ich hätte Lust, ihr immer nur zuzuhören. Außerdem hat sie vorn zwischen den Schneidezähnen eine niedliche kleine Lücke und ihre Haare sind weder lang noch kurz. Sie geht gern baden oder im Wald wandern. Sie mag Obst und sie fotografiert gern Leute, die nicht wissen, dass sie gerade fotografiert werden. Sie hatte gedacht, Börre sei mein Sohn. Klar hatte sie das gedacht. Ich habe erklärt, dass ich keinen Sohn habe und auch keine Tochter, nicht mal eine Freundin. Ich habe gesagt, ich sei es leid, so zu tun, als wären die Dinge anders, als sie sind. Ich habe gesagt, ich finde, wir sollten nicht da sitzen und einander zunicken und sagen, die und die Bücher sind klasse oder der Film ist wichtig. Darüber können wir später reden, habe ich gesagt. Ich habe alles genauso erklärt, wie es ist. Ich habe gedacht, wenn sie dann findet, ich bin ein Idiot, dann besser gleich als später. Sie fand nicht, dass ich ein Idiot bin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sie hat gefragt, ob ich immer so direkt bin, und ich habe geantwortet, dass es das erste Mal war. Sie hat auch gefragt, ob ich verzweifelt bin. Ich habe Nein gesagt. Ich habe gesagt, ich wollte nur endlich einmal die Prämissen geklärt haben. Dann habe ich ihr von dem Ball und dem Hämmerbrett und von Paul erzählt. Da fing sie an zu verstehen, was ich meinte. Sie hatte auch ein Hämmerbrett, als sie klein war, aber sie wusste nicht mehr, dass es von Brio war. Ich habe sie dazu gebracht, eine kleine Liste zu schreiben, auf einer Serviette. Das hier hat Lise begeistert, als sie klein war. Kleine Welten in der Schachtel unter meinem Bett bauen, Carlsson vom Dach, Klammer auf, sein Haus, das ich unter dem Tisch gebaut habe, Klammer zu, Hütten bauen, Katastrophen, Überlebensspiele spielen, Büro spielen, Ordnung in Papiere bringen, Geschäfte, schlau sein, Verfolgungsjagden mit dem Fahrrad, Weinkorken sammeln, Blaubeeren, mich verkleiden, Klammer auf, als Prinzessin, Klammer zu, goldene Schuhe, Plastikdiamanten, Miniatursachen, Radiergummis mit Duft, Mamas Schminke, kleine Städte mit Lego oder im Sand bauen. Als die Kneipe zumachte, sind wir zusammen durch den Schlosspark gegangen. Dann haben wir bei ihr zu Hause eine Tasse Tee getrunken. Sie hat mir ihre Kamera gezeigt und ein paar Fotos, große Farbfotos. Als ich gehen wollte, hat sie mich umarmt. Eine Umarmung, die, wenn ich jetzt im Rückblick daran denke, möglicherweise ganz nah an der Grenze zu einem Kuss gewesen sein könnte. Wahrscheinlich war es eine Umarmung. Aber vielleicht war es ein Kuss. Unheimlich. Heute habe ich 3 Faxe bekommen. Mit den ersten beiden habe ich keine Probleme. Aber das dritte ist unheimlich. Wenn ich nicht auf mich aufpasse, rutscht mir das bisschen fester Boden, das ich erobert habe, wieder unter den Füßen weg. Das erste Fax ist von Kim. Er hat einen Dachs gesehen und fand, ich sollte das wissen. Er hat ihn gezeichnet. Er sagt, es sei ein Zwischending zwischen einer großen Katze und einem kleinen Hund. Seine Tutorin war oben bei ihm auf der Insel. Sie saßen abends draußen und tranken Wein und die Tutorin hat den Dachs zuerst gesehen. Aber Kim hat ihn auch gesehen. Es scheint, als wäre er stolz, dass er ein neues Tier gesehen hat. Ich freue mich für ihn. Das zweite Fax ist auch von Kim. Er hat eine Liste der Dinge aufgestellt, die ihn froh machen. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich ihm meine Liste geschickt habe. Vielleicht hat er es unaufgefordert getan. Das wäre am allerbesten. Das hier macht Kim froh. Wasser, Wolkenkratzer, Mädchen, in die ich verliebt bin, zufällig auf der Straße treffen und weder sie noch ich haben an dem Tag schon was Besonderes vor, Schwimmen, Radfahren, Free Jazz, der Frühling, unerwartete Anrufe von Mädchen, in die ich verliebt bin, Morgende, ein paar Bücher, Schokolade, dunkle Schokolade, vielleicht mit Nüssen oder Mandeln, Cognac, Dokumentarfilme aus den 50er und 60ern, mit der Handkamera aufgenommen und auf körnigem Schwarz-Weiß-Film, Fliegen, Querstrich, Reisen, Wenn die Dinge genauso sind, wie ich es gedacht hatte, vorausgesetzt, ich hatte etwas Gutes angenommen, wenn etwas Gutes geschieht, das ich nicht mal in meinen wildesten Träumen für möglich gehalten hätte, Dachse sehen, Faxe kriegen, viele Faxe kriegen, Freunde, Arbeit, Wolken, Klammer auf, manchmal, Klammer zu, Katzen, Sachen bekommen, die ich mir lange gewünscht habe, duschen, springen, laufen, singen, essen, schlafen. Die Liste ist so lang und schön, dass ich neidisch werde. Kim hat das Leben besser im Griff als ich. Aber ich komme. Eines Tages bin ich auch soweit. Das dritte Fax ist äußerst beunruhigend. Es ist von meinem Bruder. Er bedankt sich, dass ich den Volvo gekauft habe und will sich für die Mühe revanchieren. Eine Hand wäscht die andere. Ist doch nett, mein Bruder. Aber was er anbietet, wirft mich aus der Spur. Er will mir eine Reise nach New York spendieren. In einer Woche. Er ist schon dort und er schreibt, wir können die Wohnung von Freunden haben, in Manhattan. Am liebsten würde ich auf dieses Fax einfach nicht reagieren. Ich nehme den Ball und gehe runter in den Hinterhof. Jetzt werfe ich. Zusammenhang. Ich hatte geplant, die letzten paar Wochen vor der Rückkehr meines Bruders in aller Ruhe zu verbringen, hämmern und meine Situation überdenken, den kleinen Wall von Sicherheit festigen, den ich trotz allem habe aufbauen können. Aber dann ist dieses Fax gekommen und hat den ganzen Plan zunichte gemacht. Ich war fast zur Ruhe gekommen. Ja, ich hatte eine Art Ruhe erlangt. Von der kann ich jetzt nur noch träumen. New York. Klingt unheimlich. Nach Überforderung. Ich habe Angst, jetzt überfordert zu werden. Diese Stadt kommt mir allzu groß vor. Es gibt viele Gründe, die gegen diese Reise sprechen. Lise ist einer davon. Wir treffen uns heute, später am Tag. Und an anderen Tagen vielleicht ja auch noch. Ich weiß nicht, wie New York ist, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es besser ist als Lise. Ich habe auch das Gefühl, dass ich die Dinge jetzt gerade in den Griff kriege. Durch eine Reise setze ich das vielleicht wieder aufs Spiel. Es ist überflüssig, noch mehr Verwirrung zu suchen, als ich ohnehin erlebe. Außerdem erwarte ich eine Antwort von Paul. Sicher antwortet er bald. Und dann erfahre ich viel. Ich will lieber diese Dinge erfahren, als nach New York reisen. In ein paar Minuten ruft mein Bruder an. Ich fürchte mich ein bisschen davor. Ich muss Nein sagen. Jetzt ruft er an. Er besteht darauf, dass ich nach New York komme. Das überrascht mich. Ich habe noch nie erlebt, dass mein Bruder auf etwas besteht. Wir können viel Spaß haben, sagt er. Und er meint, vieles deutet darauf hin, dass ein bisschen Bewegung mir gut tun würde. Was von der Welt sehen. Ich sage, dass es gerade sehr schlecht passt. Ich sage nein, aber mein Bruder meint, ein Nein kommt nicht in Frage. Einmal im Leben soll ich mir keine Gedanken machen, sagt er, sondern nur einfach ein Ticket kaufen und mich ins Flugzeug setzen. Er sagt, ich bekomme auch Taschengeld von ihm. Ihr zahlt nicht nur die Reise. Wirklich ein großzügiges Angebot. Aber all diese Menschen und der Lärm. Ich bin nervös. Ich frage, ob er mir nicht etwas anderes schenken kann. Vielleicht eine Uhr, eine Rolex. Ich wünsche mir ja schon länger eine Uhr. Nie im Leben, sagt mein Bruder. Er sagt, eine Rolex kostet 50.000 Kronen, aber auch wenn sie nur 1.000 kostete, würde er da nicht mitspielen. Es ist nämlich so, er will mir die Möglichkeit geben, wegzukommen. Es tut sich was, wenn man reist, sagt er. Was denn? Frag ich. Man kriegt einen Blick für den Zusammenhang der Dinge, sagt mein Bruder. Und er sagt, ich soll keine Angst haben. Er ist ja da, mein eigener Bruder. Er wird auf mich aufpassen. Einen Blick für den Zusammenhang? Frage ich. Der Arm. Lise trägt einen roten Pullover. Wir sitzen im Gras, trinken Mineralwasser und essen Baguette mit Hühnersalat. Beinahe scheint die Sonne. Ich sage, dass es seltsam ist, jemanden kennenzulernen. Es ist wie ein neuer Planet. Ich sage, bei mir geht es sehr schnell, dass ich mich in eine neue Beziehung reinträume. Ganz von selbst geht das. Plötzlich schießen die Gedanken los. Ich sehe das Mädchen in allen möglichen Situationen vor mir. Ich sehe das Haus vor mir, in dem wir wohnen könnten und die Orte, an denen wir Urlaub machen könnten. Und das passiert, ohne dass ich überhaupt mit ihr geredet habe. Es kann passieren, während ich über die Straße gehe und dem Blick eines Mädchens begegne, das vorbeikommt. Diese fragt, ob es mir auch mit ihr so gegangen ist. Erst zögere ich ein bisschen und sage, nein. Aber es ist allzu deutlich, dass das nicht stimmt. Also sage ich, ja. Diese lächelt und sagt, sie hatte gedacht, ich hätte keine Absichten. Ich sage, Absichten und Träume ist nicht dasselbe. Als ich frage, ob es sie stört, schüttelt sie den Kopf und umarmt mich ein bisschen. Ich erzähle, dass mein Bruder mich nach New York eingeladen hat. Lise ist begeistert. Sie findet, ich muss auf jeden Fall fahren. Ich sage, ich hätte schon vorgehabt, weniger zu Hause zu sitzen, mehr rauszugehen und Leute zu treffen, aber das mit New York komme doch ein bisschen plötzlich. Ich habe Angst, dass es mich überfordert. Lise beruhigt mich. Sie hat eine New York-Theorie. Sie sagt, zweierlei kann dort passieren. Und es liegt an mir, welche von beiden Möglichkeiten eintritt. Einmal kann ich alle Vorbehalte ablegen und einfach alles auf mich wirken lassen. Wie ein Kind. Oder aber ich halte einen gewissen Abstand und beobachte Kleinigkeiten. Versuche, Bekanntes zu erkennen. Sortieren und vergleichen. Das erste kann dazu führen, dass man überfordert wird oder auch einfach überwältigt. Das zweite möglicherweise zu schönen Beobachtungen, Eindrücken und Spaß, meint Lise. Außerdem meint sie, überwältigt sein kann auch sein Gutes haben. Ich frage, was sie damit meint. Sie meint, auf längere Sicht bringt einem das einen Blick für den Zusammenhang. Einen Blick für den Zusammenhang? Frage ich. Jetzt berührt Lise meinen Arm und sagt noch einmal, ich soll fahren. Ich mag es, wenn sie meinen Arm berührt. Fast erwäge ich es tatsächlich zu machen, nur damit sie merkt, dass ich gern berührt werde. Sie sagt, nichts hindert mich daran, weiter zu hämmern und weiter zu werfen, wenn ich zurück bin. Ich sollte mir diese Chance zum Wegkommen gönnen. Vielleicht sehe ich die Dinge hinterher ja wirklich anders. Das klingt so richtig, wenn sie es sagt. Form. Jetzt ruft mein Bruder an und besteht noch einmal darauf, dass ich komme. Er sagt Sonne, sagt Central Park, sagt gutes Essen und Trinken, er sagt Empire State Building. Sightseeing? Schnaube ich verächtlich. Was soll ich damit? Mein Bruder sagt, die Stadt selber ist nicht das Wichtigste, sondern dass wir zusammen sind. Brüder sollten ab und zu zusammen sein und was Schönes unternehmen, sagt er. Ich finde das eine gute Einstellung. Aber New York ist sicher zu groß. Ist New York nicht zu groß? Mein Bruder findet es ganz passend. Ich frage, ob er überfordert ist. Er sagt, nein. Ich frage, ob er schon mal überfordert war oder ob er Angst davor hat. Er sagt nochmal, nein. Ich frage, ob wir nicht lieber einmal quer durch Amerika fahren können. Nein. Ich frage, ob ich Lise mitbringen kann. Er fragt, wer Lise ist, und ich erkläre es ihm. Er sagt, nein. Ich frage, ob ich eine Rolex kriegen kann. Nein. Dann frage ich meinen Bruder, woran er glaubt. Jetzt hör aber auf, sagt er. Woran glaubst du? Frag ich. Wie meinst du das? Fragt er. Wie ich das meine, ich frage, woran du glaubst, sag ich. Im Leben? Fragt mein Bruder. Wo sonst? Frag ich. Machst du dich über mich lustig? Fragt er. Nein. Er denkt nach. Ich glaube an die Kräfte des Marktes, sagt er. Die Freien? Frag ich. Ja. Wie kann man denn daran glauben? Frag ich. So ein Scheiß. Wer braucht die Kräfte des Marktes? Mein Bruder sagt, das ist kein Scheiß. Na dann nicht. Woran glaubt er noch? Er glaubt an Freundschaft. Gut. Er glaubt an Liebe. Ist das wahr? Frag ich. Was? Fragt mein Bruder, dass du an Liebe glaubst. Klar ist das wahr. Ich sage, dass ich das nicht gedacht hätte. Er fragt, ob es mir was ausmacht. Ich sage, ja. Ich frage, ob New York eher Inhalt ist oder eher Form. Mein Bruder sagt, Form. Er sagt, den Inhalt muss ich selber erschaffen. Ich frage, warum er meint, dass mir die Reise guttun würde. Er sagt, neue Orte, neue Gedanken, Blick für den Zusammenhang. Bist du mit dem Zusammenhang sicher? Frage ich. Bombensicher. Stille. Dann fragt mein Bruder, ob ich kapituliere. Ja, sage ich. Jetzt kapituliere ich. Guten Flug, sagt er. Danke, sage ich. Röntgen. Ich reise nach Amerika. Ich lasse es drauf ankommen. Ich stehe lange vor dem Hämmerbrett. Vielleicht ist es feige von mir, es mitzunehmen. New York ist wohl kaum ein Ort, wo die Leute hämmern. Sie haben ganz sicher andere Methoden, sich abzureagieren. Wenn ich in New York hämmere, halten mich am Ende alle für blöd. Wozu soll das gut sein? Auf der anderen Seite will ich auch nicht cooler tun, als ich bin. Sowas kann schnell nach hinten losgehen. Ich wiege das Brett in der Hand. Es wiegt nicht viel. Ich muss es ja nicht benutzen. Es wäre einfach ein sicheres Gefühl, es im Rucksack dabei zu haben, zu wissen, dass es da ist. Und wenn ich das Bedürfnis zu hämmern bekommen sollte, dann habe ich es zur Hand. Ich kann auch ohne Brett reisen und einfach eins kaufen, wenn es nicht anders geht, aber das ist riskant. Ich weiß nicht, ob Brio in Amerika überhaupt auf dem Markt ist. Vielleicht gibt es dort gar keine Hämmerbretter. In dem Fall laufe ich Gefahr, von verschiedenen Gefühlen innerlich verzehrt zu werden. Ich schade mir bloß selbst, wenn ich es hier lasse. Das Brett muss mit. Wenn diese Stadt so groß ist, wie ich glaube, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich das Bedürfnis habe, mich abzureagieren. Außerdem sieht es in den Röntgenapparaten am Flughafen sicher nett aus. Ich gönne den Zöllnern diesen Anblick. Jetzt packe ich. Unterhosen, Socken, T-Shirts, Zahnbürste, kurze Hose, Fotoapparat, Hämmerbrett. Sinn. Der Bus zum Flughafen fährt bald. Lise und ich liegen im Schlosspark im Gras. Wir essen Pfannkuchen, die Lise gebacken hat. Ich frage Lise, ob sie glaubt, dass am Ende alles gut wird. Kommt drauf an, was ich mit Ende meine, sagt sie. Wenn ich meine ganz am Ende, dann ist es unwahrscheinlich, dass es gut wird. Das ist natürlich eine Glaubensfrage, sagt Lise. Manche glauben ja an Wiedergeburt oder dass sie nach ihrem Tod an einen schönen Ort kommen. Wenn ich irgendwann meine, bald, also dass die Dinge mit der Zeit ins Lot kommen, dann sind die Chancen größer. Es kommt natürlich auch darauf an, was ich mit gut meine. Sie fragt, wo ich hin will. Ich sage, dass ich das nicht weiß. Ich sage, wahrscheinlich will ich, dass die Dinge ins Lot kommen. Ich verlange nicht viel, aber ich will, dass es mir gut geht. Ich will ein einfaches, gutes Leben mit vielen guten Stunden und viel Lebensfreude. Lise meint, das dürfte für mich durchaus erreichbar sein. Ich sage, die Lebensfreude ist sehr vermindert, solange ich keinen Sinn im Dasein spüre. Kannst du das mit dem Sinn nicht einfach sein lassen? Fragt Lise. Nein, sage ich, das kann ich nicht. Was ist mit Freundschaft? Fragt Lise. Mit uns zum Beispiel. Hat das keinen Sinn? Doch, sage ich. Na bitte, sagt sie. Als der Bus kommt, mache ich mit ihrer Polaroid-Kamera ein Foto von Lise. Ich frage, ob sie auf mich warten wird. Sie lacht und küsst mich und sagt, ich muss ihr schon ein paar Postkarten schicken. Ich frage, ob sie eine Karte pro Tag zu viel findet, aber das findet sie nicht. Sie will nur, dass ich sie an schönen Orten schreibe. Am besten ganz oben in hohen Gebäuden. Ich winke Lise von der hintersten Reihe im Bus zu. Genau als ich sie nicht mehr sehen kann, taucht ihr Gesicht auf dem Foto auf. Jetzt kann ich sie doch noch sehen. Flugblatt. Vom Flughafen rufe ich meine Eltern an und sage, dass ich verreise. Als Mama hört, ich fliege nach Amerika, begnügt sie sich mit der Mitteilung, das klinge ja spannend. Gute Reise, sagt sie. Papa lässt es nicht dabei bewenden. Er sagt, wenn ich ihm noch ein Stündchen Zeit gebe, schreibt er ein Flugblatt, das ich dann auf den Straßen von New York verteilen kann. Es soll ein Flugblatt werden, auf dem er sich von allem distanziert, wofür Amerika steht. Von dieser Dummheit, diesen kranken Träumen, der Außenpolitik und dem Kulturimperialismus. Nur schnell eine DIN-A4-Seite. Er hat den Verdacht, dass die meisten Amerikaner nicht die geringste Ahnung haben, was er und viele andere europäische Intellektuelle von Amerika halten. Papa würde ihnen gern zu denken geben, damit sie Lehrgeld zahlen. Ich sage, mein Flugzeug startet in einer Viertelstunde. Das mit dem Flugblatt machen wir nächstes Mal. N. Jetzt sitze ich im Flugzeug, unterwegs in die Welt. Ich sehe einen Film, der ist so schlecht, dass es mir für alle Beteiligten peinlich ist. Und ich denke über den Angestellten der Fluggesellschaft nach, der die Filme auswählt. Ich frage mich, ob er nur mal daneben gehauen hat oder ob er so dumm ist und ob er eine Freundin hat. Auf dem Fensterplatz links von mir sitzt eine deutsche Dame, die mir die ganze Zeit kleine Tüten mit Orangensaft gibt, auf die sie selber keine Lust hat. Ich habe schon sehr viele kleine Orangensafttüten ausgetrunken. Nächstes Mal, wenn sie mir eine anbietet, werde ich wohl ablehnen. Ich lese wieder in Pauls Buch. Jetzt mag ich es besser leiden, nachdem ich ihm geschrieben habe. Ich spüre, dass wir ein nahes Verhältnis zueinander entwickelt haben, dass wir Vertraute sind, Paul und ich. Vielleicht schreibt er gerade eben jetzt an seine Antwort. Vielleicht sagt er, ich soll nicht traurig sein und alles wird am Ende gut. Er schreibt in seinem Buch, die Erde schwebt frei im Raum. Sie rotiert und kreist, sehr schnell. Wir nehmen die Sonne als Anhaltspunkt dafür, wie schnell die Erde rotiert. Jemand hat festgelegt, dass es mitten am Tag 12 Uhr sein soll, überall auf der Erde. Darum gilt an vielen anderen Orten eine andere Uhrzeit als in Norwegen. Die Erde ist in 24 Zeitzonen eingeteilt. Innerhalb dieser Zonen tun wir so, als wäre die Zeit gleich. Wenn wir das nicht tun würden, müssten wir die Uhr zum Beispiel 4 Minuten vorstellen, wenn wir 100 Kilometer nach Osten fahren. Das heißt, die Uhr in der Hütte von meinen Eltern wäre der Uhr zu Hause immer um 4 Minuten voraus. Während ich das lese, geht mir auf, dass die Uhrzeit in New York eine andere sein muss als daheim in Norwegen. Es ist dort 6 Stunden früher. Irgendwie gewinne ich 6 Stunden, indem ich nach New York fliege. Eine befriedigende Vorstellung. Ich will versuchen, diese Stunden für etwas Schönes zu verwenden. Auf der anderen Seite verliere ich in 10.000 Metern Höhe pro Stunde ungefähr 3 Milliardstel Sekunden. Der Flug dauert 8 Stunden. Ich verliere 24 Milliardstel Sekunden. Nicht viel. Widerstrebend sehe ich darüber hinweg. Jetzt fragt die deutsche Dame, ob ich noch eine Orangensafttüte haben will. Ich sage nein, danke und halte mir den Bauch, um ihr zu zeigen, dass ich weder Hunger noch Durst habe. Sie stellt die Tüte auf den Boden und zieht sich so eine Maske über die Augen, unter der es dunkel ist. Sie will versuchen zu schlafen. Ich stehe auf, um aufs Klo zu gehen. In der Schlange steht vor mir ein Italiener. Er ist mir schon vorher aufgefallen. Er reist mit 2 Freunden. Alle 3 tragen Anzüge und gehen die ganze Zeit hin und her. Ich habe das Gefühl, als hätten sie keine reine Weste. Als wollten die mir was Böses. Ich habe keine Angst vorm Fliegen, jedenfalls nicht technisch gesehen. Aber ich habe Angst vor Menschen. Die haben so viele verrückte Einfälle. An diesen Italienern ist was Verdächtiges. Ich fürchte, sie wollen das Flugzeug entführen. Sie lächeln einander so unheimlich an. Ungefähr so, als teilten sie ein grausames Geheimnis. Ich weiß, dass es eine Art Sprengstoff gibt, die für Metalldetektoren nicht feststellbar ist. So gesehen haben sie möglicherweise die Taschen voller Sprengstoff. Und sie stellen sich ja vollkommen unmögliche Forderungen. Ich bin überzeugt, wenn sie einen Passagier quälen, um zu beweisen, dass sie es ernst meinen, nehmen sie mich. Wäre mal wieder typisch. Vielleicht werfen sie mich über dem Atlantik aus dem Flugzeug. Ich würde gern eine Stewardess bitten, ein Lied für mich zu singen, aber ich traue mich nicht. Ich begnüge mich damit, sie um ein Glas Gin Tonic zu bitten. Jetzt schreibt Paul, die Erde ist ein atypischer Ort im Universum. Die meisten anderen Planeten befinden sich in einem öden Vakuum oder sind von Gasen eingekapselt, bei oft völlig absurden Temperaturen. Wir könnten nicht an vielen anderen Orten leben. Vielleicht könnten wir auch nicht in vielen anderen Zeiten leben, schreibt er. Bei dem Gedanken kann ich ihm nur sehr schwer folgen. Ich versuche, ihn trotzdem zu verstehen. Ungefähr 10% von allen Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben, leben heute. Das sind wir. Wenn man einmal davon ausgeht, dass die Menschheit weiter existieren wird, Tausende und Millionen von Jahren, dann bedeutet das, dass wir Heutigen besonders sind. Denn wir leben früh und dass alle nach uns typischer sein werden. Denn im Verhältnis gesehen wird es normaler sein, dann zu leben, als heute gelebt zu haben. Nun haben wir keinen Grund für die Annahme, dass wir Heutigen besonders sind. Und wenn wir typisch sind, bedeutet es, dass nur wenige nach uns kommen werden und so, dass die Existenz der Menschheit sich ihrem Ende nähert. Pauls Gedankenexperiment mag spannend sein, aber mich bringt es ins Schwitzen. Er sagt, ich soll mir zwei Urnen mit Namenszetteln darin vorstellen. In der einen Urne sind 10 Zettel, in der anderen 1000. Mein Name steht auf einem Zettel, einem einzigen. Wo, glaube ich, befindet sich mein Name aller Wahrscheinlichkeit nach? Das kann man natürlich unmöglich wissen. Eigentlich kann man nur raten, aber rein wahrscheinlichkeitsmäßig ist die Chance, dass mein Name sich in der Urne mit den 1000 befindet, rund 50 Mal größer, schreibt Paul. Dann leert man die Urnen und auf dem dritten Zettel aus der Urne mit den 10 steht mein Name. Dass mein Zettel so früh gezogen wird, ist bei der Urne mit den 10 Zetteln sehr viel wahrscheinlicher als bei der Urne mit 1000 Zetteln. Überträgt man das auf alle Menschen, die jemals leben werden, dann, meint Paul, kann man ausrechnen, dass die Chancen 2-3 dafür stehen, dass die Gesamtzahl begrenzt ist und dass wir auf das Ende zugehen. Paul gibt zu, dass das Spekulation ist, aber ich spüre dennoch ein unnatürlich starkes Bedürfnis zu hämmern. Das Hämmerbrett liegt im Gepäckfach über mir. Es ist in Griffweite, aber alle Mitpassagiere scheinen zu schlafen. Ich traue mich nicht. Die Italiener schlafen auch. Oder? Sie tun so. Jetzt kommt es ganz schlimm. Paul bringt biologische Argumente. Es ist fast nicht mehr auszuhalten. Er sagt, es gibt den Menschen dank einer in der Weltgeschichte unbekannten Anzahl unwahrscheinlicher Zufälle. Je größer die Zahl ist, desto näher sind wir dem Ende. Beträgt die Zahl der Zufälle nur 1 oder 2, dann dürfte der Fortbestand der Menschheit ziemlich genau mit der restlichen Lebensdauer der Sonne übereinstimmen. Ist die Zahl jedoch höher, und das denken die meisten Biologen, dann ist unsere Zeit auf Erden weit kürzer. Man kann eine auf schlichter Wahrscheinlichkeitsrechnung basierende Formel erstellen, um die zu erwartende Überlebenszeit der Menschheit zu berechnen. Wenn eine Zahl n von Zufallsschritten zur Entwicklung des heutigen Homo sapiens geführt hat und die Gesamtlebensdauer der Sonne 8 Milliarden Jahre beträgt, lautet die Formel n plus 1 geteilt durch 8 Milliarden. Beträgt n zum Beispiel 1 Million, dann dürfen wir damit rechnen, in rund 8000 Jahren ausgelöscht zu werden. Ich hoffe, mein Bruder holt mich am Flughafen ab. Ich habe keine Lust, allein zu sein. Die Stadt. Ich sehe überall das Empire State Building. Den ganzen Tag schon. Aber mein Bruder sagt, wir haben es noch gar nicht gesehen. Da sehe ich es schon wieder. Das ist New York. Ich lasse mich überwältigen. Es ist seltsam, hier zu sein. Seit ich denken kann, habe ich von dieser Stadt gehört und sie in Filmen gesehen. Jetzt fühle ich mich zum ersten Mal sicher, dass es sie wirklich gibt. Alle sind hierher gekommen. Norweger sind hierher gekommen. Arme mit Träumen. Hier kann man erfolgreich sein. Jeder kann das. Auch heute. Ich kann hier vielleicht auch erfolgreich sein. Geld verdienen. Wie es aussieht, leben die Amerikaner nach der schlichten Theorie, dass 2 besser ist als 1, dass 3 besser sind als 2 und so weiter. Sie finden zum Beispiel, $200 sind besser als 100. Niedlich. Jetzt glaube ich schon wieder, ich sehe das Empire State Building. Mein Bruder schüttelt den Kopf. Eine unvorstellbare Menge Eindrücke strömt auf mich ein, während wir durch die Straßen gehen. Wie viele Eindrücke kann ich an einem Tag verkraften? Die Sinneseindrücke stehen Schlange. Etliche gehen natürlich an mir vorbei. Das Hirn kommt überhaupt nicht mehr mit den Augen mit oder mit den Ohren oder mit der Nase. Aber manche Eindrücke scheine ich als wichtiger zu bewerten als andere. Keine Ahnung, wie da sortiert wird, aber sortiert wird. Ich habe beschlossen, das Wesentliche aufzuschreiben, was nach dem Aussieben übrig bleibt, das, woran ich mich abends vor dem Einschlafen erinnere. Ich glaube, sehr große und sehr kleine Dinge beeindrucken mich mehr als die dazwischen. Nach ein paar Stunden in New York zeigt sich das ganz deutlich. Das meiste hier ist sehr groß. Die Häuser zum Beispiel, die Wolkenkratzer, die sind überall. Und sie sind groß. Ich habe den Verdacht, das hat ein bisschen mit Statusdenken zu tun. Erst hat vielleicht ein Mann ein ziemlich hohes Haus gebaut. Dann hat sein Kumpel eins gebaut, das war noch höher. Und dann haben alle anderen gedacht, jetzt müssen auf Teufel komm raus Häuser gebaut werden, und zwar hohe. Egal, was drin steckt, aber wir machen sie hoch. Und zwar verteufelt hoch. Ich habe Grund zu der Annahme, dass dieselbe Theorie, der zufolge 2 besser ist als 1, auch besagt, dass groß besser ist als klein und hoch besser als niedrig. Zu ungefähr 85% ein charmanter Gedanke. Kaum einem der Häuser kann man ansehen, was drinsteckt. Es kann alles Mögliche sein. Ist es sicher auch. Mehrmals habe ich heute schon das Gefühl gehabt, dass in diesen Häusern gar nichts drin ist, dass sie nur dastehen. Mein Bruder liest aus einem Reiseführer vor, dass es in diesem Stadtteil 1 Million Büros gibt. Er sagt, all die Gebäude, von denen ich denke, gar nichts sei drin, sind voller Büros. Ich sage, da soll er mal nicht so sicher sein. Die Autos sind groß. Die Lastwagen sind riesig. Sie sehen aus, als seien sie gebaut worden, um jemanden umzubringen. Viele Leute sind auch groß und dick. Ihre Joggingschuhe sind ganz schief getreten und abgewetzt, weil sie so schwer sind. Die folgenden Dinge finde ich bislang groß und lang und hoch. Die Häuser, die Autos, die Lastwagen, die Menschen, die Pizzastücke, die Straßen, die Fische vor den Fischgeschäften, die Avocados, die Leuchtreklame, die Parks, manche Hunde, die Tassen, aus denen mein Bruder im Café Kaffee trinkt, manche Geschäfte, die Briefkästen. Das hier finde ich klein. Die Parkplätze, manche Hunde, manche Bananen, Schokoladentafeln, den Plastiklöffel, den ich zum Eis bekommen habe. Ich bin müde, will aber nicht schlafen. Ich verwende meine 6 Stunden, um zusammen mit meinem Bruder in den Straßen herumzugehen. Es ist ungeheuerlich. Ich bin übermüdet und die ganze Zeit passiert was. Ein bisschen wie im Fieber. Die Geräusche werden verzerrt. Mein Bruder und ich haben einen Streit gehabt. Das war eine schwere Prüfung. Erst war alles schön. Er hat mich am Flughafen abgeholt und wir haben einander umarmt. Wir haben mein Gepäck in die Wohnung gebracht und ein bisschen geredet. Mein Bruder war neugierig, wie es mir so geht. Ich habe ihm meine Gedanken und Probleme geschildert und meine kleinen Aktivitäten. Das Einzige, was er gern gehört hat, war das mit Lise. Den Rest hat er bescheuert gefunden. Er hat gesagt, er erträgt es nicht, auch nur ein Wort über Zeitzonen zu hören oder über Zeiträume, die kleiner sind als eine Sekunde oder über Entfernungen, die länger sind als ein Lichtjahr. Und bitte nichts über den Weltraum. Ich könne ja denken, was ich will, aber ich solle es bitte schön für mich behalten. Ich fand das unglaublich schroff. Er sagt, er hat sich schon gedacht, dass ich mit solchen Gedanken rumlaufe. Mit dieser Einladung nach New York will er eben auch meine Gedanken in andere Bahnen lenken. Wir wollen Spaß haben, sagt er. Ich bezweifle nicht, dass er es gut meint, aber ich finde, er geht zu weit. Von dem Hämmerbrett will er zum Beispiel nichts wissen. Überhaupt nichts. Er will es kaputt machen, wenn er mich dabei ertappt, dass ich hämmere. Dann muss ich also heimlich hämmern. Das ist demütigend. Schließlich bin ich trotz allem erwachsen. Erwachsene sollten nicht heimlich hämmern müssen. Ich versuche mich, meinen Problemen auf eine reife Weise zu stellen. Aber mein Bruder hindert mich daran. Ich glaube, er hat selber Probleme mit der Zeit, aber er hat es noch nicht gemerkt. Eines Tages wird er dastehen und nicht weiter wissen. Dann werde ich ihn hämmern lassen, so viel er nur will. Und er wird ein schlechtes Gewissen haben, weil er es mir verweigert hat. Jetzt glaube ich schon wieder, ich sehe das Empire State Building. Der Hund. Wir wohnen in einem Haus mit Portier und Fahrstuhlführer. Die Wohnung ist hübsch, aber in ihr ist ein Hund. Ein Typ namens David soll kommen und den Hund abholen. Er hätte schon gestern kommen sollen. Ich kenne mich mit Hunden nicht aus. Und mein Bruder hat Angst vor ihnen. Es stört uns, dass dieser Hund in der Wohnung ist. Er ist schwarz. Ich habe ihm zu fressen und zu trinken gegeben, aber ich weiß nicht, wie oft er fressen soll. Und so langsam muss mal wer mit ihm raus. Er ist seit gestern nicht mehr draußen gewesen. Seit die Eigentümer der Wohnung nach New Orleans gereist sind, um dort Jazz zu hören oder so. Der Hund will ganz deutlich mal raus. Er hält sich immer in der Nähe der Wohnungstür auf. Mein Bruder sagt, ich muss mit dem Hund Gassi gehen. Er traut sich nicht. Ich weiß nicht mal, wie der Hund heißt. Ich nehme den schwarzen Hund an die Leine und gehe runter. Unterwegs frage ich den Fahrstuhlführer, ob er sich mit Hunden auskennt, aber er schüttelt den Kopf und sagt, so viel bräuchte man da gar nicht zu wissen. Der Hund weiß sicher selber, wohin er will. Jetzt gehe ich mit einem Hund durch die Straßen von New York. Er zerrt mich ein paar Häuserblocks südwärts zu einem Park. Er will überall rumschnüffeln und hier und dahin pinkeln. Er pinkelt an alles Mögliche. Ich habe das mit den Hunden nie begriffen. Die Leute sagen immer, die sind sowas von klug, dass sie alles spüren und vor Katastrophen warnen, vor Lawinen und Unfällen. Mag ja sein, dass es stimmt, aber dieser Hund hier wirkt nicht besonders aufgeweckt. Bis jetzt hat er mich noch vor gar nichts gewarnt. Im Park dreht der Hund schier durch. Er sieht ein paar andere Hunde und fängt an, in die Luft zu springen. Völlig irrational. Ich halte mich von den anderen Hundebesitzern etwas abseits. Ich weiß nicht, was der Hund von mir erwartet. Es kommt mir so vor, als würden mich alle anschauen. Eine Dame kommt zu mir herüber, sie hat auch einen Hund. Sie behauptet, ihr Hund und mein Hund seien dicke Freunde. Ich sage, dass ich aus einem anderen Land komme und zum ersten Mal mit einem Hund Gassi gehe. Ich sage, ich weiß nicht einmal, wie der Hund heißt. Die Dame sagt, mein Hund heißt Obi und ich muss streng mit ihm sein. Easy, Obi, sage ich. Ich frage, wie oft er fressen und trinken muss und was ich tun soll, wenn er einen Haufen macht. Die Dame gibt mir eine Tüte. Sie fragt, ob ich denn keine Anweisung bekommen habe und ich sage, einer namens David soll den Hund abholen kommen. Er kann jeden Augenblick kommen. Ich rede mit Obi Englisch. Come on, sage ich. Good dog. Jetzt hat sich Obi hingehockt, um zu kacken. Ins Gras. Ich ekle mich. Jogger und Kinder sehen mir zu, während ich die Kacke mit der Tüte aufsammle. Jetzt stehe ich da, eine Tüte mit Hundekacke in der Hand. Absurd. Das hier ist ein ganz anderes Leben. Die Leute müssen denken, ich bin ein New Yorker Hundebesitzer. Dass ich hier lebe und eine Wohnung und einen Hund habe. Dass ich jeden Tag seine Hundehaufen aufsammle, vor und nach der Arbeit. Ein schwindelerregender Gedanke. Wenn ich kein New Yorker Hundebesitzer bin, bedeutet das, dass auch alle anderen etwas ganz anderes sein könnten als das, wonach sie aussehen. Es bedeutet, dass man sich auf nichts verlassen kann. All diese Menschen, sie sind überall. Auf den Straßen, in den Parks, in den Geschäften, in den Wolkenkratzern. Was treiben sie? Unmöglich, ihnen anzusehen, was sie tun. Ich nehme an, sie versuchen, die Dinge am Laufen zu halten. Genau wie wir in Norwegen und überall sonst. Sie versuchen dafür zu sorgen, dass das Ganze funktioniert. Ich sehe sie, während sie von einem Ort zum anderen unterwegs sind, also aus ihrem Zusammenhang gerissen. Sie sind unterwegs zu einem anderen Ort, um dort die Dinge zum Funktionieren zu bringen. Die Dinge müssen überall und auf vielen Ebenen funktionieren. Persönlich, familiär, bei der Arbeit und mit den Freunden, im Gemeindeleben und natürlich auch global. Ganz schönes Programm. Und während ich da mit dem Hund stehe, in irgendeiner Kreuzung auf der East Side von Manhattan, frage ich mich, ob all das irgendwann auch irgendwie bei mir klappen wird. Ob ich es schaffe. Ich glaube, ich bin nicht anders als andere. Ich habe dieselben Träume. Ich will eine Familie haben, ich will ein Haus haben, ein Auto. Warum sollte ich das nicht wollen? Schließlich wollen es alle. Und wenn ich das alles habe, will ich, dass alles funktioniert. Ich spüre, dass ich all diese Menschen mag. Ich verstehe sie. Es ist ganz natürlich, dass sie hier über die Straße gehen müssen zu anderen Orten. Die Dinge müssen überall funktionieren. Wir sitzen in einem Boot, denke ich. Haltet durch. Am Ende wird schon alles gut werden.
So, das war's. Und nächste Woche geht's weiter. Nicht vergessen. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade der 14. und damit der letzte Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond, der Metzgerladen. Mach's gut, Richie. Och. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.